Herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Mein Name ist Martin.
Mein Name ist Konstantin. Hallo.
Ich habe mich dafür entschieden, heute mal wieder das ganz Oldschool-Intro zu verwenden. Das Mein Name, Dein Name. Sonst haben wir es ja oft jetzt total abgewandelt.
Ja.
Und was auch abgewandelt ist zur üblichen Situation, ist, dass wir mal wieder zusammen in einem Raum sitzen und aufnehmen. Das erste Mal seit längerer Zeit. Weiß gar nicht mehr.
Seit 8 Wochen, glaube ich, oder?
Irgendwas in der Richtung.
Nee, weniger. Aber
ich weiß nicht mehr. Ich gucke gerade mal hier bei den fertigen Episoden, ob das eine... Ich glaube, Venezianische Träume haben wir zusammen aufgenommen. Das war die 206. Aber ich glaube, Wohngemeinschaften auch noch. Aber das war ja alles im Sommer noch. Also bestimmt. Und jetzt haben wir ja schon September, Konstantin.
Ja, die Zeit schreitet echt krass voran.
Ja, stimmt. Ja.
Bald muss man schon an Weihnachtsgeschenke denken.
Ja, aber freut mich. Wir sitzen hier bei einem Bier wieder in meinem kleinen Büro und wir reden über die Folge Familienzuwachs. Stand bei dir auch Familienzuwachs an, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben?
Nee, weder habe ich selber in der Zeit Kinder bekommen, noch ist ein Enkelkind von mir aufgetaucht, dass ich mich jetzt kümmern muss, dass in die Familie integriert wird.
Ja.
Von daher, diesbezüglich gab es jetzt keine Assoziation von mir mit dieser Folge.
Okay.
Ich fand es nur, was ich sozusagen als Berührungspunkt mit der Folge ganz lustig fand, war das Hundethema.
Mhm. Habe ich auch was zu sagen nachher.
Ja, genau, da dachte ich mir auch, dass das irgendwie so Thema wird. Und natürlich bei dem Satz der Tochter ganz am Ende, der eigentlich auch für uns stimmen könnte, ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nichts. Das Einzige, was ich kann, ist Scheiße bauen. Das kam jetzt am Ende. Da habe ich mich wieder abgeholt.
Schauen wir mal, ob wir auch Scheiße bauen, wenn wir jetzt über die Folge reden. Folge 4, Staffel 3, Familienzuwachs. Und wir fangen lustigerweise genau an derselben Stelle an, wie wir aufgehört haben in der letzten Folge. In der letzten Folge haben wir gesehen, Clara kommt zu Marlene und Christian ins Bett und jetzt ist nicht der nächste Morgen wahrscheinlich, aber sie machen alle zu dritt auf. Bevor wir anfangen, habe ich mir noch notiert hier, es wäre eine weitere Episode von Gabriele Kista, der Drehbuchautorin, die du mit dem Dahlmann ausgezeichnet hast.
Ja.
Jedes Mal, seit du das gemacht hast, sehe ich den Namen und denke, das schreibe ich mir mal auf.
Wieder besonderes Augenmerk, besonders kritischer Blick. Aber ich habe ja schon gesagt, sozusagen, es war natürlich auch hart, sozusagen, dass man es sonst immer den Rollen zuschreibt und einmal schreibt man es dann der Autorin zu. Vielleicht, also eine, ich sag mal auch, was ich jetzt sozusagen in Rückmeldung bekommen habe, umstrittene Entscheidung von mir, aber
die Post, die hat gestoppt.
Ja, genau. Aber ich gehe zu der Entscheidung, ich würde es jetzt wahrscheinlich, müsste viel passieren, damit es noch ein zweites Mal Gabriele Kister den Dahlmann bekommt.
Sie schicken also Clara raus und meinen, sie haben noch 30 Minuten. Und dann habe ich mir hier aufgeschrieben, bevor es aber zum Akt kommt, der hier angedeutet wird, schreit das Baby, schreit Paul. Und man muss sich um das Baby kümmern, hat keine Zeit mehr für die körperlichen Vorzüge dieser 30 Minuten. Johannes trifft unten Christian auf der Treppe und fragt, ob es eine schwere Nacht war, weil er da so hängt wie so ein Schluck Wasser.
Ja, die Stimmung bei ihm hat sich maximal gedreht.
Ne? Ja.
Deswegen beleidigt der Pubertierende.
Ja. Und ja, Christian beschwert sich darüber, dass er und Marlene nie wieder einen Moment allein haben werden wohl. Und gut gelaunt kommt Inge daher. Und das ist genug, dass Christian schlecht gelaunt weggeht. Und Inge fragt Johannes, was hat er denn? Und Johannes sagt, frag lieber, was er nicht hat. Jetzt wieder dieses geile FSK-0-Gerede über Sex. Am Frühstückstisch reden dann alle darüber, was sie heute machen und verschiedene Themen sind dabei. Marlene zum Beispiel will joggen gehen, will wieder in Form kommen. Und nachmittags kommen einige Bewerberinnen für die Stelle als Nanny. Und Clara möchte aber keine Nanny, aber Marlene versichert, das wird eine ganz nette. Deswegen ja auch die Bewerbungsgespräche wahrscheinlich. Phoebe hat irgendwas vor, trifft sich mit irgendeiner Gruppe. Später in der Folge habe ich, glaube ich, herausgefunden, dass es da irgendein Zeltlager, wo er ist. Und Christian fragt nach, ob da auch Mädchen sind. Und Phoebe meint, ja, sie sind eine schöner als die andere. Und Christian sagt zu Johannes, wir gehen auch mit, oder?
Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Szene, dass Peewee auch wieder in der alten lockeren Form, wie wir ihn kennen, und keiner der Clara noch mehr Aufgaben zumuten will, sondern er erkennt sozusagen, was die Sorge der Eltern ist und schafft es, das sozusagen ironisch weiterzudrehen, und die nehmen es auch auf. Das ist eigentlich eine ganz coole Szene.
Ich fand es auch sehr lustig, also auch die Reaktion von den beiden alten Männern, also Christian ist nicht ganz so alt wie Johannes, aber das, ja, wir gehen auch mit, und Inge, und Johannes zu Inge dann so sagt, oh, darf ich? So, aber irgendwie ist es auch ein bisschen creepy.
Ja, das stimmt.
Weil die beiden Alten, die irgendwie auf die 50 zugehen oder auf die 80 in Johannes' Fall wahrscheinlich, da irgendwie so über die Schülergruppe von Peewee nachdenkt und sagt, oh, da gehen wir auch mit, wenn es ein Mädchen gibt.
ja, da ist auch wieder recht. Das ist auch, ich erinnere mich daran, dass ich mal bei einem Schiedsrichterturnier, also beim Turnier Schiedsrichter war, und da waren dann so Cheerleader, die Pausenunterhaltung gemacht haben, und dann haben sich mein Beobachter mit einem Bekannten von ihm, beide 50 plus, darüber unterhalten, welche von den Cheerleadern er jetzt am attraktivsten findet, die aber mein Alter damals waren, also 15, 16. Und ich weiß, dass ich einmal auch so dachte, Leute, lasst es. Also
schwierig.
Ja.
Wir treffen danach zum ersten Mal drei Figuren, um die es in dieser Folge geht. Unsere drei Gaststars der Woche: Viktor, Dieter und Birgit. Dieter und Birgit sind Eltern von Viktor. Viktor ist ein Junge von ungefähr 10, denke ich. Dieter meint, er muss in die Apotheke nach Eisenach, hat verletzte Hände, habe ich mir aufgeschrieben. Viktor fährt deswegen allein ein bisschen Fahrrad. Und er sieht einen Berner Sennenhund allein sitzen, den er fragt, ob er sein Freund sein will. Und der Hund ist auch ganz zutraulich und kommt mit. Bis hierhin eine realistische Darstellung eines Berner Sennenhund. Okay. Später? Mal gucken. Dieter kommt in die Apotheke zu Johannes. Er braucht eine Salbe gegen Ekzeme an der Hand. Die ist aber rezeptpflichtig, sagt Johannes. Und Dieter fragt, ob es nicht irgendwie mal möglich ist, eine Ausnahme zu machen. Aber das darf Johannes nicht. Aber empfiehlt Christians Praxis, wo er sich ein Rezept geben lassen kann. Und stattdessen fragt Dieter dann noch nach Desinfektionstüchern. Geht dann aber in die Praxis, beziehungsweise erstmal gehen wir in die Praxis, bevor er ankommt, gibt es nämlich noch eine kleine Szene, ohne dass er da ist, wo Nora aus einem Buch rezitiert über Autosuggestion, positives Denken und Hand auflegen. Es können Wunder geschehen, sagt sie ganz irre. Und weil Christian wieder mal dagegen ist, kommt Dieter wie gerufen und rettet ihn vor Noras Irrsinnigkeit. Und wir haben einen weiteren Eintrag in unserem Nora-Koffer. Da du jetzt neben mir sitzt und meine Notizen siehst, kannst du ja mal die Nora-Koffer-Notizen vorlesen.
Wir haben im Koffer Feng Shui. Wir haben Pflanzenmondschnitt. Wir haben das mit Pflanzen reden. Wir haben chinesische Tierkreiszeichen. Die tibetianische Klangschale. Ein Traumfinger. Meditation. Hypnose. Aura-Analyse. Horoskop, das sie für Christian erstellt hat. Haare bei Vollmond schneiden. Hand auflegen und Autosuggestion.
Ja. Also hat sich doch ein bisschen was angesammelt. Hand auflegen ist vielleicht das Kritischste bisher, finde ich, so als Arzthelferin.
Ja,
also so Hypnose und so kann man ja sagen, es kann unterstützend helfen, aber man sollte trotzdem irgendwie noch ein Medikament geben wahrscheinlich. Aber wenn man so sagt, ja, man muss da einfach nur mal kurz die Hand auflegen und dann ist alles gut. Das ist vielleicht dann für eine Arzthelferin schwierig.
Ja, das ist wahr. Vor allem finde ich auch ganz lustig, dass sie doch, glaube ich, in der Szene sich viel damit beschäftigt. Und da ist ja auch das erste Mal, also dieses Thema, man fühlt sich bei ihnen, als wäre man so der einzige Patient. Da sagt er, dann haben wir keine Patienten heute. Und dann sagt sie, nee, der eine hat abgesagt. So, da war ich ein bisschen verwundert. Unüblich.
Ja, vielleicht hat sie alle weggeschickt, die nichts hören wollten von ihr. Oder mittlerweile hat sie jetzt umgesprochen, dass sie so verrückt ist und dann kommen einfach keine Patienten mehr. Und Christian merkt es nicht, weil er die ganze Zeit im Sprechzimmer ist und kommt dann irgendwann eines Tages raus und sagt, haben wir keine Patienten mehr, Nora?
Ja, und er merkt das deswegen, weil er die Leute ja so im Alltag immer aufgreift.
Deswegen, ihr müsst sie sich von der Straße holen. Ja, genau. Also Christian und Dieter gehen ins Sprechzimmer. Dieter zeigt seine Ekzeme an der Hand. Christian will ihn zum Dermatologen überweisen, aber Dieter möchte nur das Rezept. Christian willigt ein, sagt aber, dass er nach dem Urlaub in Eisenach zu einem richtigen Arzt gehen soll und empfiehlt Baumwollhandschuhe, weil die Haut empfindlich reagieren kann. Also, was ich so ein bisschen ausgelassen hier habe, ist, dass Dieter, Viktor und Birgit irgendwie in Eisenach in einem Hotel wohnen, auf Urlaub sind. Und deswegen Christian ihn hier so leicht vom Haken lässt, ihn nicht zu behandeln, weil er kein Eisenacher ist. Sonst würde er wahrscheinlich sagen, ja, dann kommen sie halt morgen und dann machen wir über die nächsten 6 Monate diese Therapie. Und so. Ja. Genau, er kriegt also dieses Rezept für die Salbe und geht dann nochmal auf die Toilette, wäscht sich die Hände und verabschiedet sich dann. Und Nora muss die Tür schließen. Das ist eine von verschiedenen Szenen, dass Nora die Tür schließen muss, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, das hat eine Bewandtnis, es gibt später noch eine, weil er hier, also er, dieser Dieter hat ja irgendwie so, ja, man weiß nicht genau, was mit seinen Händen los ist zu diesem Zeitpunkt. Und Christian sagt sowas wie, die Haut ist empfindlich und ist anfällig für bakterielle Erkrankungen oder sowas, wenn die in diesem Zustand ist. Und dann gibt es zwei, drei Szenen, wo Dieter irgendwas anfasst, später zum Beispiel seinen Sohn, wo ganz komisch Fokus genommen wird auf die Sachen, die er anfasst. Wo ich dann dachte, das hat später eine Bewandtnis, dass sich irgendwelche Leute dann anstecken an den Sachen, die Dieter angefasst hat. Aber das hat überhaupt keine Bewandtnis mehr. Und das war hier genauso, dass er die Tür offen lässt und Nora sozusagen die Türklinke anfasst, um diese Tür zu schließen und sogar noch kommentiert, Mensch, können die Leute denn nicht mal die Tür zumachen? Was gar keine Bewandtnis hat später. Also ich weiß nicht, was...
Naja, insofern, als das einfach nur diese Zwangserkrankung, die damit zusammenhängt, ja, sozusagen gezeigt wird, so dass er nicht in der Lage ist, seinen Alltag da normal zu bestreiten und die normalen klassischen kleinen Pflichten des Alltags so zu erledigen, Tür schließen oder sonst was, und dass sozusagen für ihn in jeder Berührung immer auch so eine Gefahr steckt, das wird ja damit gezeigt, aber ja, es ist sozusagen nicht so, dass das die Ursache ist für eine neue Erkrankung. Ja.
Also ich bin mittlerweile so getrimmt auf diese Kleist'sche Erzählstruktur, dass man so sieht, okay, ja, da ist das passiert, da muss dann später wahrscheinlich die Seuche.
Tja, und sie schaffen es immer wieder, dich dann
ja,
neu zu locken.
Ach so. Johannes und Inge gehen spazieren. Johannes meint, Inge hat ein großes Herz, weil sie immer babysitten will für Marlene. Aber er will nicht, dass das selbstverständlich wird. Wenn Marlene arbeiten will, dann muss sie das Problem lösen. Und Inge meint, ja, sie muss das Problem lösen und sich um alles kümmern. Christian ist fein raus. Und irgendwie sagt sie noch irgendwas davon, dass es eben schwer ist, eine passende Nanny zu finden. Und Johannes sagt, wenn wir babysitten, dann muss das was Besonderes bleiben. Bevor Marlene wieder arbeitet, der Babysitter kommt, schenken wir ihnen aber nochmal Ruhe vor dem Sturm, und der hat da schon was im Auge.
Da gefällt mir Johannes in der Szene ja ganz gut, also abgesehen davon, dass er wirklich vergisst, dass es die Aufgabe von beiden Eltern ist, sich Unterstützung zu kümmern, finde ich, dass er jetzt nicht, also er hat nicht so einen rabiaten Ton oder sowas drauf, sondern er stellt klar, wie gerade die Situation ist, auch noch mit der Empathie, dass er sagt, ja, wir schenken den Urlaub. Also ich finde, dass sich Johannes mehr und mehr macht.
Ja, wenn es einer vergisst, dass es sowohl Aufgabe der Mutter als auch des Vaters ist, sich um das Baby zu kümmern. Ja, Johannes.
Das war.
Wir sehen einen ganz kurzen Moment, wie Viktor den Hund wieder wegschickt, weil er ihn nicht mit nach Hause nehmen darf. Und dann sind wir wieder bei Inge und Johannes. Die haben mittlerweile Marlene und Christian von dem Geschenk erzählt und schenken ihnen also ein Wochenende in einem Hotel in der Nähe. Das Gespräch kommt irgendwie noch auf die letzten Bewerberinnen, die sich beworben haben für diese Stelle. Die waren wohl allesamt unpassend aus verschiedenen Gründen. Inge fragt, ob sie nicht einfach mal einen Aushang in der Praxis machen könnten und in der Apotheke, was beide, also Christian und Johannes, für eine gute Idee halten. Und dann sagt Johannes, genießt erstmal den Mini-Urlaub. Wenn Not am Mann ist, dann sind sie da. Also ich denke, das haben wir noch nicht genug gesagt. Johannes und Inge schenken den beiden ein Hotelwochenende, wo sie nochmal die Kinder nehmen und das Haus hüten und Marlene und Christian einfach nochmal im Hotelzimmer oder außerhalb des Hotelzimmers ihre Ruhe haben.
Sie entschließen sich aber zu einem aus meiner Sicht sehr ungewöhnlichen Schritt. Entweder sie oder ich weiß ja nicht, wer dann für die Hotelauswahl zuständig ist, aber das sagen wir gleich. Oder
ich sag's gleich. Also wir können wahrscheinlich gleich drauf kommen, denn die nächste Szene ist, Christian und Marlene fahren in ein Hotel. Marlene sagt, sie will erstmal auspacken und eine Erkundungsrunde machen, aber Christian tackelt sie ins Bett und Marlene hängt noch schnell das Bitte nicht stören-Schild auf. Also gerade noch rechtzeitig wahrscheinlich. Ja, was ist dein Punkt zu dem Hotel? Sag mal, ich habe eine Vermutung, was du sagen willst.
Also wenn ich einem viel Beschäftigten in der Stadt, viel Beschäftigten Pärchen einen Mini-Urlaub schenke, dann nicht in der Stadt.
Also nicht in der gleichen Stadt,
genau. Also ich meine, ich war selber schon mal in Eisenach und ich weiß, es gibt schöne Städte, die nicht besonders weit entfernt sind. Es gibt Weimar, es gibt Erfurt. Generell Thüringen ist ein sehr schönes Bundesland, wo man auch mal kurz im ländlichen Gebiet irgendwie rumkommen kann. Der Gedanke, stell dir mal vor, ich meine, wir sind jetzt hier in Potsdam, stellen wir uns mal vor, ich würde sagen, Martin, du musst mal rauskommen, mach mal Urlaub. Ich habe dir das Dorint-Hotel gebucht. Das ist ja doch irgendwie relativ ungünstig.
Und also, wenn wir da ankommen, sage ich, ich will jetzt erstmal auspacken und eine Erkundungsrunde machen.
Ja, genau, also es ist irgendwie so, oh, der Gedanke,
lädt irgendwie schon, also da würde ich schon sagen, dass da haben die schon auch ein Risiko gesetzt dafür, dass Christian Patienten von sich kennenlernt, wie es ja dann auch passiert. Also da verstehe ich alle Beteiligten nicht ganz.
Ist völlig richtig, ja. Sehr, sehr eigenartig, dass sie ein Hotel buchen in derselben Stadt. Aber ich glaube, sie haben es ja früher immer so gemacht, ne? In Staffel 1, da haben sie doch manchmal so heimlich sich getroffen auf irgendwelchen Hotels auf der Wartburg und so.
Ah,
vielleicht war es so als Reminiszenz.
Und daran. Vielleicht ist jetzt vielleicht auch, weil sie wirklich ein Kleinkind haben und wirklich im schnell eventuell da sein müssen, falls es wirklich eskaliert.
Ja. Dieter, Viktor und Birgit diskutieren über Haustiere. Dieter ist gegen alle Tiere allergisch, meint er. Und das ist in dem Restaurant von dem Hotel. Und dann kommen Christian und Marlene ebenfalls in dieses Restaurant und wir stellen fest, dass diese 5 Personen also jetzt alle im selben Hotel wohnen. Viktor geht nochmal raus. Die Mutter sagt, also Birgit sagt, er soll in der Nähe bleiben. Und vom Nebentisch her erkennt Christian sie wieder. Dieter und Birgit reden darüber, dass er sich endlich Hilfe holen soll. Sie hat seit Jahren Geduld mit ihm. Und ja, es wird so ein bisschen hin und her geschnitten zwischen den beiden Tischen. Also die hören sich nicht gegenseitig. Christian denkt über den Fall nach mit diesen Händen. Und Marlene erinnert ihn, dass er keine Arbeit machen soll und dass sie ihn für sich haben will. Also wir bekommen hier so ein bisschen mit, dass bei Dieter noch irgendwas anderes läuft als irgendwelche Ekzeme an den Händen. Viktor ist draußen und hat dem Hund Fleisch mitgebracht. Der offenbar irgendwie dort wild im Wald lebt, der Hund. Also ein wilder Berner Sennenhund im Wald. Und dann kommen wir zu einer anderen Storyline, die jetzt hier losgeht. Nämlich ein Mädchen mit Geigenkoffer kommt in Eisenach an der Apotheke an. Mädchen heißt so, vielleicht so alte Teenagerin.
Ja,
20, 21, sowas. Sowas, ja. Und es ist witzig, das Musikthema, was wir da hören, das kommt immer mal wieder vor. Mhm. Aber hier wurde es ausnahmsweise mit Geige gespielt, passend zu dem Geigenmädchen. Das fand ich ganz cool gemacht. Ja, sie beobachtet Johannes kurz durchs Fenster und auch dessen Gehilfin da, Apothekenhilfe Ingrid, geht dann aber wieder. Im Hotel ist mittlerweile Streit zwischen Dieter und seiner Frau Birgit. Er ist im Bad und duscht. Und sie sagt einen Satz, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Du hast versprochen, du duschst heute nicht. Ja, also er hat offenbar irgendwie so einen Waschpimmel, so einen Waschzwang. Und sie ist darüber so aufgebracht, dass er heute duscht, dass sie anfängt zu packen und entweder ihn verlassen will oder zumindest das Hotelzimmer verlassen will. Ja, und Viktor kommt rein und Birgit sagt, mit dem Ausflug zur Wartburg wird das heute nichts. Und Viktor mag ja irgendwie mit seiner Reaktion immer. Jedes Mal, wenn die Eltern ihm so sagen, ja, du, das wird heute nichts, und man so erwartet, aber du hast es versprochen und was, und nie habt ihr für mich Zeit, sagt er immer, ja, kein Problem, dann fahre ich allein ein bisschen.
Ja, genau, er ist super pragmatisch und nimmt jede Situation einfach komplett an, wie sie gerade halt so ist.
So nennt mich an meine Dauerkartenfreundin, mit der ich bei Hertha die Dauerkarte habe. Und die hat erzählt, sie hatte früher einen Freund, der war halt so, wie, du hast jetzt das Spiel gesehen und willst denn morgen noch ein anderes Spiel sehen und so, also ein Fußballspiel oder so. Und jetzt hat sie einen Freund, der ist so, ah, du willst halt Fußball? Ja, cool, dann lese ich heute. So,
komplette Gegenteil, ja, geil.
Dann lese ich heute. Und dann setzt er sich hin und liest, während sie guckt, in der Ecke ein Buch. Also, das ist
ja, nur mitgucken tut keiner.
Nee, ja, genau. Da hat sie auch mal gesagt, da hat sie ihn mitgenommen, er ist aus Köln und dachte wenigstens, also er interessiert sich gar nicht für Fußball, wenigstens vielleicht zum Spiel vom FC Köln oder so. Und dann meinte sie sich so, er hat dann mit ihr dabei gesessen im Stadion und hat dann irgendwie gesagt, wurde glaube ich gefragt, für wen er ist oder so. Und dann, solange sie glücklich ist, bin ich auch glücklich. Dann war sie richtig sauer. Hat sie gesagt, du musst doch für einen sein. Den ich nie wieder mit. also Viktor meint, er kann ein bisschen allein rumfahren und Birgit bietet an, dass sie zu zweit fahren, aber Viktor meint, mit Papa oder gar nicht, denn Papa kann das besser erklären, wenn man irgendwie.
Da ist er dann deutlich.
Ja, das habe ich dazu gesagt, Papa oder gar nicht, hat er nicht gesagt, aber er lehnt sozusagen diesen Ausflug ab, weil Papa das alles besser erklären kann. Die junge Frau, die wir eben schon gesehen haben, sitzt in Eisenach an der Haltestelle und schaut nachdenklich und dann isst sie etwas vom Imbissstand und rennt dann ziemlich hektisch weg, ohne zu bezahlen. Der Imbissbudenbetreiber gewinnt keinen Charisma Award. Er ruft sowas hinterher wie, haltet sie, ein Dieb. Und dann wird sie von der Seite von Remanka eingefangen.
Da kann ich nur mal kurz, wie wir alle wissen, hätte er juristisch korrekt gerufen, haltet sie eine Betrügerin. Denn wie wir wissen, ist, wenn man sich sozusagen was ausgeschenkt bekommt und dann nicht bezahlt, das ist ja ein Betrug. Diebstahl ist ja, wenn man es sich selber mitnimmt, wenn sie es entrissen hätte sozusagen, aber nicht, wenn sie es bekommt und das nur sozusagen bekommt, weil sie enttäuscht, weil sie ihm vorspielt, sie würde ja noch zahlen.
Wie ist es eigentlich, wenn ich was bestelle und dann gehe? Ich gehe zu McDonald's und sage 5 Hamburger bitte und während sie das machen, verlasse ich das Lokal.
Das ist dann strafrechtlich gesehen ist es nichts, aber sie hätten Anspruch, die Frage ist überraschend, ja. Jetzt hätte man auch nicht gedacht, dass du das machst. Also wenn, dann ist es strafrechtlich, wäre es ein Betrug. Wenn sie es nicht loswerden, dann würde ich sagen, dann ist es ein Betrug. Doch. Also es ist strafrechtlich doch was.
Christian und Marlene joggen. Ich hätte jetzt fast gedacht, du könntest jetzt auch so wie bei meiner letzten Folge sagen, ich muss mal kurz hier hinter mir in das Regal, ist das Gesetzbuch. Und ich ein Gesetzbuch.
Genau, dann hole ich mir die aktuelle StVO. Ach, das ist ja der alte Band aus den 90ern.
Martin, du hast hier noch den alten. So wie früher jeder eine Bibel hatte, hat heute jeder ein Strafgesetzbuch.
Genau.
Christian und Marlene joggen und sehen Victor mit dem Hund spielen, denken sich aber nichts weiter dabei und laufen weiter. Und in der Apotheke geht Ingrid dann ans Telefon und es wird unhörbar auf der anderen Seite nach Johannes gefragt, den Ingrid dann holt. Es sei Remanka am Telefon, Johannes kommt und sagt dann zu Ingrid, nachdem sie aufgelegt haben, er weiß noch nicht, ob er heute nochmal wiederkommt, ist ganz hektisch und verlässt die Apotheke. Kurz sind wir dann wieder im Wald bei Victor mit dem Hund an einer kleinen Hütte. Er öffnet die Tür und sie gehen zusammen rein. Also irgendwie so eine Art Scheune ist das. Und dann sind wir wieder bei Christian und Marlene beim Joggen und sie werden vom Förster irgendwie angesprochen, der mit dem Auto vorfährt und der fragt nach einem Berner Sennenhund, ob sie einen gesehen haben. Und Christian meint, sie haben einen gesehen, mit einem Jungen spielen. Aber der Förster meint, das muss ein anderer sein, denn der Gesuchte ist menschenscheu und er reißt immer das Wild. Er ist immer schneller, als der Förster schießen kann. Ja, an dieser Stelle mussten wir kurz Pause machen, um darüber zu lachen, über diese Storyline. Denn Berner Sennenhunde sind so ziemlich die friedlichsten Hunde, die es gibt. Das sind tatsächlich so Hunde, wenn du irgendwie mit Kleinkindern zusammenlebst oder so. Und es ist immer ein perfekter Hund, weil die sind zwar groß, aber die sind halt wirklich sehr, sehr gutmütig, sehr auch langsam. Also die sind keine Sprinterhunde oder sowas. Es sind diese Hunde, wenn zum Beispiel in der Schweiz beim Skifahren oder auch in anderen Ländern beim Skifahren irgendwie Leute verunglücken, kriegen diese Berner Sennenhunde oft diese kleinen Fässchen Cognac um den Hals, damit die dann sich kurz aufwärmen können an dem Cognac, die Leute, die da irgendwie im Schnee liegen, wenn sie verschüttet sind. Also dass ein Berner Sennenhund wild reißt und menschenscheu ist, das ist, keine Ahnung, das ist so gegenteilig wie gar nichts, also fällt mir gar kein Vergleich zu ein.
Das ist dann aber wirklich verrückt, dass sie das so, also was könnte dann die Motivation sein, so eine inhaltlich falsche Angabe, und viele kennen sich ja schon ein bisschen mit Hunden aus, da so in die Sendung zu streuen.
Na, ich hatte die Vermutung, dass sie mit einem Hund geschrieben haben, die Storyline, und dass der einzige verfügbare Drehhund ein Berner Sennenhund war. Ja. Und dann eventuell dadurch die Story geändert werden musste in einen Berner Sennenhund, aber das ist so, als würdest du sagen, ja, ich habe ein Krokodil im Streichelzoo oder so. Das ist halt wirklich so völlig das Gegenteil von dem, was deiner Sendung ausmacht. Also. Okay. Ja, Johannes kommt auf die Polizeiwache und trifft Remanka und es wird enthüllt, dass es sich bei der jungen Frau um Johannes Enkelin handelt, Julia Kleist. Ein Protokoll muss unterschrieben werden und dann kann Johannes sie mitnehmen. Sie hat auch keinen festen Wohnsitz, also muss sie erstmal mit zu ihm kommen. Ich habe dann mal geguckt, ob wir Julia Kleist schon mal gesehen haben. Und dann ist mir aufgefallen, wir haben Julia Kleist schon mal gesehen, aber mit einer anderen Schauspielerin. Und das war diese Folge Ein Fest mit Folgen, Staffel 1, ich glaube Folge 4 oder so, wo ganz Eisenach mit der Salmonellenvergiftung flach liegt. Und da ist es doch irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, warum dieses Fest gefeiert wurde damals, zu welchem Anlass. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Lisa das organisiert hat und auf dem Fest dankt Johannes dann, glaube ich, Julia. Die Tochter von Klaus Kleist.
Okay.
Und Julia stellt es nicht richtig, sondern sagt, ja, ja, kein Ding. Und dann ist Lisa sauer auf sie und dann gibt es total den Streit zwischen den beiden.
Ja, klar.
Ja.
Doch, ich erinnere mich.
Und das wird dann am Ende so aufgelöst, dass die beiden sich irgendwie wüst beschimpfen in einer letzten Szene zusammen und dann mittendrin auf einmal anfangen, ich habe mich doch eigentlich verliebt und dann lachen und sich umarmen und so.
Und das war die Diamond-Folge, wo am nächsten Tag das Aufräumen angesagt war.
Genau.
Und Johannes gefragt wurde, ob er jetzt auch mithelfen will. Er sagte, warte doch noch ab, Inge kommt doch gleich.
Ja, also das war Julia Kleist, aber eine andere Schauspielerin, deswegen auch nicht so leicht wiederzuerkennen und wird hier auch nicht wirklich drauf Bezug genommen, nur der Name ist der gleiche. Dieter desinfiziert im Auto alles, also Lenkrad und alle Armaturen und so weiter, bevor die Fahrt losgeht. Christian und Marlene kommen zufällig vorbei. Dieter stellt Christian seiner Familie vor und Christian fragt den jungen Viktor, ob sie ihn nicht gerade eben mit einem Hund haben spielen sehen. Und er reagiert sehr schnippisch und sagt, jetzt hat er keine Lust mehr auf den Ausflug, ich gehe jetzt Fernsehen. Wenn ich mir das früher immer so hätte aussuchen können. Und Christian fragt nach Dieters Händen. Dieter meint, ja, ist schon viel besser. Und dann geht Christian. Und die Sache mit dem Hund hat Dieter nicht losgelassen. Und er sagt, nie wieder geht der Junge allein in den Wald. Und Birgit meint, was ist denn dabei, wenn der Junge mal mit einem Hund gespielt hat? Willst du uns das Leben zur Hölle machen?
Den Satz, wie du ihn jetzt gesagt hast, übrigens fände ich gut, wenn wir mal später irgendwie so eine verrückte Zusammenschnitt von allem, was wir gesagt haben, kommt und du mich dann fragst, willst du uns das Leben zur Hölle?
Das ist dann in dem Bezug, wo du mich bittest, aus allen Folgen nochmal deinen Nachnamen rauszufallen.
Genau.
Julia erzählt Johannes, dass sie schon dreimal beim Klauen erwischt worden ist und einmal bei Betrug.
Genau, sie hat es theoretisch perfekt definiert und umgesetzt.
Hat Sozialstunden bekommen dafür. Johannes fragt, wie das denn passieren konnte. Und sie sagt, sie hatte Schulden bei 3 Handygesellschaften und bei ihren Freunden. Sie kann nichts, also sie kann nicht arbeiten. Mit Kellnern verdient man gerade genug, dass man selber was zum Essen hat. Sie hat das Abi nicht geschafft. Und wir wissen ja, Sarah Baum.
Kein Abi, kein Leben.
Kein Abi, kein Leben. Und sie wurde auch nicht in der Musikhochschule genommen. Sie und Klaus hatten Streit, deswegen hat sie mit ihm und auch mit ihrer Mutter gebrochen. Und Johannes weiß von all dem nichts, ist total überrascht. Und Julia, ich weiß nicht, warum sie das hier sagt, aber stellt fest, ja, du hast ja auch eine neue Familie im Haus. Aber Johannes besteht darauf, erstmal bleibst du bei uns, wir sortieren dein Leben. Was die anderen sagen, darüber ist seine Sorge. Und Julia sagt, niemand soll erfahren, was sie gemacht hat. Und Johannes ist zwar so ein bisschen widerstrebend, das kann er nicht versprechen, dass niemand davon erfährt, aber er gibt sein Ehrenwort, dass er erstmal nichts sagt. Inge kriegt einen Anruf im Garten von Marlene, ob alles okay ist, alles ist gut. Und dann kommen auch schon Johannes und Julia in den Garten und wir schneiden erstmal wieder weg zu Christian und dem Förster, die über den Hund reden und dass der eventuell Tollwut haben könnte. Ich wollte übrigens noch, das habe ich vorhin noch vergessen, ein Förster, der auf einen Berner Sellenhund schießt oder sagt, der ist immer schneller als meine Waffe oder sowas, ist auch sowas von absurd, die Vorstellung. Ist doch kein wilder Wolf. Also,
ja.
Und selbst Wölfe schießen sie ja nicht mehr einfach so.
Also, ja, und ich glaube, ist das auch so, dass Tiere so unfassbar schnell sind, dass sie schwer geschossen werden können? Also, weiß ich nicht. Irgendwie, es scheint mir vielleicht auch nicht der talentierteste Förster zu sein.
Also, ich weiß nicht, vielleicht reichen manche Hunderassen schon ein gewisses Tempo, speziell so Wolfshunde und sowas. Aber ein Berner Sennenhund ist, wie gesagt, sehr gemütlich. Also, naja, aber der Förster hat vielleicht auch mal ab und zu so ein bisschen am Flachmann. Da sind schon wieder diese Berner Sennenhunde.
Die reißen alles.
Wahrscheinlich ist es einfach, er hat selber immer daneben geschossen und hat immer das Wild getroffen und will es jetzt dadurch verschleiern. Also, sie reden über den Hund, der eventuell Tollwut hat. Und der Förster meint, eigentlich ist sie gegen Tollwut frei, aber er könnte sich ja auch vorher woanders irgendwo angesteckt haben. Beim Hotelrestaurant beobachtet Christian dann wieder die Familie am Nebentisch und Marlene fragt ihn, ob er schon genug von der Zweisamkeit hat, weil er immer so rüberguckt und analysiert, was da drüben passiert. Und sie kommen zu dem Ergebnis in diesem Gespräch, er liebt seine Arbeit eben und sie spiegelt ihm das und sagt, wie sie ihre auch liebt. Weil er ja dagegen ist, dass sie wieder arbeitet. Und ja, der Junge steht auf und verlässt das Restaurant. Und was macht Christian? Er steht auf und sagt, da muss ich nochmal, ich muss nochmal nach ihm sehen. Es hat keinen Grund. Also er ist ja nicht mehr der Arzt, weißt du? Es ist einfach nur, ich gehe jetzt dahin und mische mich da ein.
Ja.
Marlene ist ein bisschen, ja, ich habe hier geschrieben, beleidigt, aber sie ist, glaube ich, auch ein bisschen irgendwie enttäuscht.
Ja, resigniert irgendwie, also fast schon belustigt resigniert irgendwie.
Ja. Christian ist also draußen mit Viktor vor dem Hotel und entschuldigt sich bei ihm, falls er ihn in Schwierigkeiten gebracht hat, weil er eben gegenüber seinem Vater erwähnt hat, dass er eventuell mit diesem Hund gespielt hat. Und Viktor besteht darauf, dass er keinen Hund kennt. Und Christian sagt, er soll den Hund nicht streicheln, auch wenn er ihn nicht kennt. Also das heißt, wie erkläre ich das jetzt? Sei das, wie es sei, wenn du einen Hund kennst, streiche ihn nicht. So ungefähr. Es könnte sein, dass er krank ist und fragt nach, ob er irgendwie Kontakt hatte mit einem. Und Viktor meint, er glaubt, der Hund ist wirklich krank. Also er gibt zu, es gibt diesen Hund, weil er ist nicht mehr lieb und er knurrt mich an. Und dann kommt Dieter und ruft nach dem Jungen. Und Christian verrät hier nichts, sagt nicht, dass sie über diesen Hund reden, sondern irgendwie über das Bike oder so. Und Dieter und Viktor gehen wieder rein.
Ja, also Christian ist ja auch insofern so ein bisschen, also er ist ja, eigentlich macht er was ich immer ganz schlimm finde, diese Sachen, die so unter dem Motto laufen, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, dass man so, entweder man sagt, man ist im Urlaub oder man macht halt diese Arztgeschichte und auch beim Kind, ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob es ihm erlaubt ist, so einfach das Kind anzusprechen und sozusagen medizinische Warnung auszusprechen, wenn die Eltern da jetzt nicht wirklich eingewilligt haben. Jetzt kann man sagen, okay, es ist irgendwie eine beiläufige Begegnung oder sowas, aber es ist sowas, am Ende rettet, hat sein Wirken natürlich irgendwie schon Erfolg, aber er verfährt irgendwie in so einem etwas unklaren Modus. Ja. Das ist ja gleich schon schwierig.
Ja. Wir sind wieder bei den Kleists in Eisenach und Julia spielt Inge, Johannes und Clara auf der Geige vor, und zwar der Mond ist aufgegangen. Als sie fertig ist, will Clara noch ein Lied hören, aber Johannes und Inge schicken sie ins Bett. Und dann gibt es für die Erwachsenen noch ein Glas Rotwein. Julia soll dann mal erzählen, sagt Johannes, der damit sozusagen dem aus dem Weg gehen will, dass er Inge erzählt, warum Julia hier ist. Und genauso wie Johannes rumstottert, so von wegen, ja, dann erzähl doch mal, Julia, ne, wie ist es denn so? Stottert sie dann auch so rum, ja, ich habe mit einem Ex-Schluss gemacht und so. Und die beiden drucksen eine Weile rum. Aber Johannes kommt dann schließlich zu dem Punkt, dass Julia erstmal bleiben soll, weil dieses Zimmer ja frei ist. Und Inge hat das missverstanden, was aber auch leicht war in dem Fall, weil die beiden das nicht besonders gut erklärt haben und meint, ja, ein paar Tage kann sie doch gern bleiben. Was ich lustig finde, ist es doch eigentlich Johannes Miller. Also er hat ja eigentlich alle da aufgenommen. Gut, Inge ist jetzt seine Frau, aber...
Ja, zumal Inge da wirklich fest nicht... Also Inge wohnt doch da nicht fest, oder? Zumindest haben wir so keinen Aus- oder Umzug so mitbekommen.
Warte mal, wann war die Hochzeit? Die war am Ende der letzten Staffel?
Okay, kann natürlich passiert sein
in der
Zwischenzeit. Ja, und ich bin ja immer noch bei der Größe der Villa immer noch fasziniert. Also wir haben es wirklich, man kann es halt schwer beschreiben sozusagen, aber wir haben es halt wirklich mit so einem... Man muss sich wirklich so ein riesiges Vororthaus vorstellen. Also ich glaube, da können 2 oder 3 Familien auf jeden Fall drin unterkommen.
Ja, wir können ja mal überlegen, wie viele Räume das sind. Also wir sehen ja mit locker Lisas Zimmer, Pivis Zimmer, wir sehen das Schlafzimmer von Clara, wir sehen das Schlafzimmer der beiden Eheleute, wir sehen unten das Wohnzimmer, das Nebenzimmer von Schlafzimmer von Marlene und Dings, es gibt's auch noch, was sie freigeräumt haben, also sind schon mal 6 Zimmer.
Ja, und das ist nicht annähernd alles, also das sind schon viel mehr, das finde ich irgendwie lustig, dass das so... da frage ich mich immer, wenn es heißt, ein Zimmer ist noch frei, das klingt so, also ich glaube, da sind 10 Zimmer noch frei.
Ja, also im Grunde genommen wirkt es hier so, als gehöre das Haus Inge und sie fragen so Inge, ob sie ein paar Tage bleiben kann.
Ja. Aber vielleicht auch ein bisschen ein Schritt von Johannes in Richtung, dass er ein bisschen weniger diese patriarchale Rolle spielt, dass er
es einfach entscheidet.
Dass er es einfach entscheidet und fertig ist, sondern dass die anderen irgendwie auch noch ein Mitspracherecht zugestanden wird.
Das mag sein. Später treffen Julia und Clara dann mit ihren Plüschhasen aufeinander. Und Clara erzählt von früher, als sie nämlich die erste Nacht hier allein geschlafen hat, ohne ihre Mutter. Und ja, sie schlafen zusammen in einem Bett, also kuscheln und haben ihre Hasen. Süß.
Ja, Ist halt lustig, dass Clara sozusagen so dermaßen schnell Kontakt, also das kenne ich eigentlich von wenigen Kindern, dass sie so schnell Kontakt suchen zu anderen. Die sind da meistens ja eher so ein bisschen skeptischer. Clara ist ja wohl sehr extrovertiert.
Ja. Am nächsten Morgen, nee, das ist nicht am nächsten Morgen. Johannes kommt zu Inge ins Bett und Inge fragt, ob er was verschweigt. Und Johannes sagt, er ist müde und es war ein aufregender Tag. Er regt sich schon ein bisschen über seinen Sohn auf, über Klaus, ein 19-jähriges Mädchen so allein zu lassen. Johannes meint, er hätte sich wenigstens kümmern müssen, also Johannes. Und Inge meint, sie hat keinen Schaden genommen. In ein paar Wochen hat sie neue Pläne, dann sieht die Welt neu aus. Und er gibt ihr recht und sie sagen gute Nacht. Am nächsten Morgen, jetzt sind wir am nächsten Morgen, weckt Johannes Julia und Clara, die gemeinsam in einem Bett schlafen. Julia ist nicht mal dazu gekommen, sich auszuziehen. Sie hat immer noch ihre Sachen an, ihre Tagessachen. Und Johannes schickt Clara raus und sagt dann zu Julia, hier gibt's drei Sachen oder drei Regeln oder so. Eins, lass dich nicht von Clara um den Finger wickeln.
Was ich eine harte Regel finde.
Zwei, mach eine Liste mit all deinen Schulden und komm damit in die Apotheke. Und Nummer drei, diese Familie frühstückt zusammen. Und sie sagt, ja, okay, ich bin in 5 Minuten unten. Sie ist ja auch schon angezogen. Also
muss nicht mehr viel passieren. Aber eigentlich sind doch meinst du, dass auch die anderen die Verpflichtung haben, eine Liste mit all ihren Schulden zu machen und damit immer zu Johannes in die Apotheke zu kommen? Das klingt so, als ob
es drei Hauslingen gehen.
Genau, da wird ordentlich aus der Apothekenkasse wird da ordentlich das Geld abgezweigt.
Birgit geht zu Viktor ins Zimmer und will ihn wecken, aber er ist weg im Hotel. Später treffen die Eltern dann Marlene und Christian, erzählen, dass Viktor verschwunden ist. Christian meinte, er wollte auch mit ihnen reden und fragt die beiden, ob Viktor vielleicht vom Hund erzählt hat. Keine Ahnung, wer das zu ihm sagt. Hier steht, er wollte es nicht sagen, weil er Angst hatte. Ich glaube, Christian sagt das über Viktor, dass Viktor... Ja. Das mit dem Hund nicht sagen wollte, weil er Angst hatte. Und Christian vermutet nämlich, dass der Hund Tollwut hat und will den Förster anrufen. Dieter hat schon mal gehört irgendwo, dass man stirbt, wenn man nicht innerhalb von 24 Stunden geimpft wird bei Tollwut und will mit Christian zum Förster mitkommen. Und Schnitt auf Viktor in der Hütte mit dem Hund zusammen. Dem Hund geht es schlechter. Man sieht, wie er da liegt und so ein bisschen winselt. Und Viktor will einen Tierarzt holen und will ihn streicheln, doch der Hund schnappt zu und fügt ihm eine blutende Bisswunde zu. Auch hier wieder, dieser Berner Sennhund, mit dem sie gedreht haben, der war offenbar auch nicht dazu fähig, aggressiv zu gucken, denn sie haben ihn gefilmt, wie er da liegt und dann haben sie Viktor gefilmt, wie er die Hand ausstreckt und man hat ein Geräusch von einem und dann einem und dann sieht man die blutende Hand. Also man hat nicht mal geschafft, mit diesem Hund, mit dem Berner Sennhund, einem der friedlichsten Lebewesen, die es gibt, eine Szene zu drehen, wie dieser Berner Sennhund so tut, als wenn er jemanden angreift. Ja, also blutende Bisswunde und Viktor radelt weg, stolpert mit dem Rad noch über eine Wurzel und fliegt auf die Presse, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, also landet mit dem Gesicht in Blättern. Clara.
Wir sind wieder in der Bergleistung.
Ja, wir sind wieder, ich glaube, das ist die Frühstücksszene. Mhm. Und Clara meint, heute kann Julia mal Paul die Flasche geben. Und das macht Julia gern und macht es auch sehr gut. Der Junge nimmt die Flasche gut an von ihr. Dann wieder im Wald suchen die Erwachsenen Viktor und finden ihn. Ja. Jetzt so ein bisschen das wie letzte Woche mit Clara. Also sie ist in der Sporthalle eingeschlossen und dann suchen sie
mit
der
finden sie. Ja, genau. Unspektakulär. Ja.
Er ist ein bisschen am Fuß verletzt und erzählt von dem Hundebiss. Christian meint, es kann sein, dass er sich infiziert hat. Er muss ins Krankenhaus. Und hier genau das Gleiche wieder. Dieter gibt ihm so die Hand und hält ihm so die Hand. Mhm. Und darauf wird so ein Fokus gesetzt, dass ich dachte, jetzt steckt er sich mit irgendwas an. Und ja, so. Aber nein, wahrscheinlich geht es nur darum, er springt über seinen Schatten und hält seinem Sohn die Hand in einem schwierigen Moment. Und irgendwer, ich glaube Christian oder vielleicht auch Dieter, holt dann Birgit mit dem Auto. Ja, Johannes hat Julia das Geld geliehen für ihre Schulden. Er sagt, er will aber alles wieder haben und sie sagt, er ist lieb und bedankt sich. Und dann sind wir im Krankenhaus, im Schnelldurchlauf hier. Es geht Viktor schon besser. Christian meint, für den Hund ist es zu spät. Das ist jetzt der Sargnagel für diese Folge, dass sie den Hund jetzt eingeschläfert haben. Oder vielleicht einfach liegen gelassen haben.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich das.
Unglaublich.
Lass den Hund liegen und dann ist es zu spät.
Ja. Dieter meint, Viktor kriegt seinen eigenen Hund. Er macht alles, um wieder gesund zu werden. und will mit Christian sprechen. Dieses ständige Hin und Her macht mich fertig. Wir sind wieder bei Johannes, der meint, Julia könnte doch als Au-pair-Mädchen hier wohnen bleiben. Und sie ist nicht ganz überzeugt und er sagt, er kann ihr nur eine Familie anbieten und kann ihr anbieten, noch was zu lernen, bevor es zu spät ist, in der Abendschule das Abi nachzuholen. Und Julia meint,
den Satz, der auch auf uns zutrifft,
ja, sie schafft das nicht, sie kann nämlich nur Scheiße bauen. Und Johannes meint, doch, du kannst es schaffen. Und Julia will es mal probieren. Dieter und Christian reden...
In der Praxis, jetzt sind wir in der Praxis.
In der Praxis, ja. Erzählen von diesem Waschzwang, den Dieter hat. Und Dieter erzählt, als Viktor noch klein war, da war er mit ihm auf dem Spielplatz und da war irgendwie Hundedreck. Und einmal hat Viktor in einen Haufen gegriffen und sich und ihn vollgeschmiert. Dieter ist ausgerastet und danach wurde es immer schlimmer. Die beiden, also Birgit und er, sagen Viktor immer, das sei irgendeine Allergie, aber Viktor ist nicht doof. Christian fragt, ob er schon mal professionelle Hilfe in Anspruch genommen hat. Und Dieter sagt, ja, er hat irgendwelche Tabletten bekommen, die er nicht vertragen hat und hat die dann abgebrochen und hat sich gesagt, er schafft das alleine. Christian glaubt nicht, dass Dieter das alleine schafft, aber er kann einen Therapeuten empfehlen. Aber erstmal holt er ein bisschen Schnäpschen raus aus der Minibar der Praxis. Oder hast du gesehen? Er holt so eine kleine Karaffe raus mit so braunem, mit so braunen Flüssigkeit und gießt beiden sowas ein. Also trinkt erstmal Schnäpschen schön mit dem Arztgespräch. Ja, Dieter meint, er will alle Hilfe in Anspruch nehmen, die es gibt, weil er seine Familie nicht verlieren will. Ist dir überhaupt gefallen, dass ich mit dem Wort Familie immer Schwierigkeiten habe? Ich sage immer Familie.
Fällt dir das auch? Also fällt dir jetzt auf, dass es schwierig ist oder merkst du immer, weil es gibt bei mir zwei Wörter, die ich bis heute, ich muss mich konzentrieren, um die ordentlich aussprechen. Bei einem Wort ist es wirklich so, das ist das Wort der Werte.
Okay.
Ich musste mich jedes Mal wieder fokussieren.
Darauf. Hast du in deinem Gesicht gerade gesehen? Das ist das Wort Serviette.
Ja, genau. Und so ist es auch, also wenn man das weiß. Und also das zweite ist sozusagen Unterscheidungsding. Ich kann zwischen Mediation und Meditation immer im Kopf muss ich immer, also du wirst, wenn man mit mir redet, wirst du merken, dass ich immer sage, beruflich kann ich mir vorstellen, später Mediation zu machen. Ich brauche immer die Sekunde, um zu überlegen. Ja. Und ist es bei Familie auch so, dass du die Sekunde Konzentration vorher brauchst?
Nee, ich merke immer hinterher, dass es vernudelt war.
Ah, so, okay. Ja.
Dass ich immer deine Familie irgendwie. Und das Witzige ist, ist mir aufgefallen bei unserem Teaser, dass wir haben den Teaser aufgenommen, also später, nachdem wir, glaube ich, 20 Folgen aufgenommen haben oder so. Mhm. Und deswegen habe ich den ja auch erst vor kurzem bearbeitet. Mhm. Und da ist es mir aufgefallen, dass eben sozusagen der erste Satz der ganzen Podcast-Reihe ist von mir, herzlich willkommen bei Familie Dr. Kleist oder sowas.
Das ist natürlich ungünstig für eine Serie. Also wenn die Serie jetzt Familie Dr. Serviette heißt, dann hätten wir beide unsere Schwierigkeiten.
Ja. Familie. Gut, dass ich kein Sprecher geworden bin. Abends beim Kleist-Abendessen sagt Johannes, er hat sich gedacht, dass Julia bleibt, mit den Kindern hilft und abends in die Schule geht und ihr Abi nachholt. Marlene meint, es ist eine großartige Idee, aber wir machen einen richtigen Vertrag. Wo mir eingefallen ist, das haben sie mit Inge auch mal gesagt. Das haben irgendwann in Staffel 1 gab es mal ich glaube, es war sogar in der zweiten Folge oder so, gab es diesen Stress zwischen Johannes und Inge, dass sie sich wie eine Bedienstete fühlte und so. Und dann haben sie am Ende des Ganzen, haben sie dann irgendwie diesen Kompromiss gemacht, dass sie jetzt ein richtiges Gehalt kriegt und so. Was, glaube ich, danach nie wieder erwähnt wurde. Ja. Auf jeden Fall mal gucken, ob Julia dann auch einen richtigen Vertrag kriegt, so wie Inge. Und das dann nie wieder erwähnt wird. Christian und Inge sind erstmal skeptisch über diese Idee, wollen es aber erstmal ausprobieren. Und Julia sagt, sie wird sich Mühe geben, wenn was nicht passt, dann sollen die anderen es einfach sagen. Und sie hat sich immer eine solche Familie gewünscht. Und sie stoßen an. Peewee ist wieder zurück. In derselben Szene. Meint, das Zeltlager war nicht so dolle. Jetzt freut er sich darüber, sich wieder mit jemandem um das Bad zu streiten, was er seit Lisas Weggang vermisst hat. Und Christian meint, er und Marlene hatten sehr aufregende Tage, die würden sie gerne mal wiederholen. Und Marlene tritt ihn unter dem Tisch. Und als er sagt, warum trittst du mich denn? Und alle lachen. Sehen wir den Abspann. Musik.
Familienzuwachs.
Aber jetzt muss ich mal den Namen überlegen.
Familienzuwachs.
Familienzuwachs. Folge 304 nach deiner Zählweise, ja, und Folge 30 nach meiner Zählweise. Dein Fazit, was sagst du?
Sehr interessante Selbstbeobachtung habe ich gemacht. Ich habe so gedacht, als die Folge vorbei war, der Abspann durchlief, ach ja, das war doch so ganz nett. Und dann habe ich angefangen, mein Fazit zu schreiben und so gedacht, das war nicht so und das war nicht so und das war nicht so. Und dann habe ich so gedacht, oh, die war gar nicht so gut, die Folge. Ich habe mir aufgeschrieben, es gibt im Grunde drei größere Stories. Diese Hunde-Tollwut-Story, die Julia-Schulden-Story und ihr Einzug bei den Kleists und die das Waschzwang. Und bei allen hatte ich das Gefühl, man hat irgendwie so an der Oberfläche gekratzt, aber nicht wirklich tief eingestiegen und hat nicht wirklich jetzt tiefgründig was erzählt über weder über Waschzwang noch über Julias Schulden, sondern man hat alles drei so ein bisschen angedeutet, sodass man sagt, hätte jetzt Potenzial weiterentwickelt zu werden, aber ist eigentlich fast schon vorbei. Das, mhm. So. Und oberflächlich irgendwie abgehandelt und irgendwie zu einem befriedigenden Ende, finde ich, ist auch keine der drei Storys gekommen. Mhm. Also die Hunde-Tollwut-Story kommt zu dem Ende. Man weiß nicht so richtig, ob Christian recht hatte, ob der Hund jetzt wirklich Tollwut hatte.
Ja,
stimmt. Der Junge wird nicht mal behandelt. Also es ist so, wir haben den Jungen gefunden. Mhm. Nächste Szene. Okay, ihm geht's besser. Der Hund ist leider tot. Also ja, ist es so, ja, so. Dann die Schuldenstory. Ja, die Schulden sind jetzt bezahlt. So, ja. So. Und dann eben der Waschzwang. Ja, ich will mir jetzt Hilfe holen. Also es ist irgendwie so, ja, oberflächlich. Bleibt irgendwie an der Oberfläche, geht nicht wirklich tief rein. Und wie gesagt, ein wild reißender Berner Sennenhund, der am Ende offenkundig eingeschläfert wird, das ist lachhaft. Also ja, Tollwut ist auch keine Ausrede. Ich habe da nochmal überlegt, ob man sozusagen sagen könnte, der Hund hat ja Tollwut, deswegen ist er so so schräg für seinen Charakter. Das ist aber kann man aber nicht hier anwenden, da es ja heißt, er reißt wild und der Förster will ihn erschießen. Er ist dann aber zutraulich, weil er Tollwut hat. Mhm. Also der Förster ist ja überrascht, dass er wild reißt und sagt dann, nee, das kann nicht der sein, der so lieb ist, weil der ist ja wild. Mhm. Also sozusagen, wenn ich jetzt so meine Waage habe, die Justitia, und sage, ja, war bis hierhin okay und es gibt so ein paar Sachen, die nicht ganz so gut sind und das wird dann im Laufe meines Fazits immer weiter auf die Schlechtseite und dann kommt noch der tote Hund dazu, dann geht es doch relativ deutlich auf die negative Seite. Wie gesagt, eventuell wollte man den Hund irgendwie mit einem anderen Hund drehen und hat spontan nur einen Berner Sennenhund bekommen und musste das dann ändern, aber es ändert nichts daran, dass es dann keinen Sinn ergibt. Also letztlich für mich keine überzeugende Story, keine überzeugende Folge.
Okay, ja, und da kann ich auch mitgehen, gerade sozusagen, weil es ja spannend ist. Wir haben es ja auch das erste Mal, glaube ich, mit da wirklichen, dass sozusagen die Psyche von einem so angeknackst ist, so, der dann erstmal sagt, ja, ich habe es mit Tabletten probiert. Also ein Weg, den man auch durchaus weiter verfolgen könnte. Wir haben mit dem Jungen auch so eigentlich eine ganz interessante Figur, finde ich, wie er das sozusagen mit sich selber macht, dass das sozusagen am Ende unaufgelöst bleibt. Ich gehe da durchaus von mit. Was mir, glaube ich, emotional, jetzt nur sozusagen unabhängig von der Qualität, was ich ganz okay fand oder gut, ist ja immer, wenn man die Familie noch so ein bisschen mehr versteht, weil es heißt ja nun mal Familie, Dr. Kleist. Und wenn man dann so weiß, ah, okay, und das ist jetzt noch das Enkelkind und die kommen noch dazu, okay, wir haben sie jetzt vielleicht schon mal kennengelernt, aber so das Grundprinzip, jetzt erweitert sich das so ein bisschen, man versteht so ein bisschen da die Zusammenhänge. Das hatte mir irgendwie ganz gut gefallen, wenn da noch irgendwie jemand dabei ist, aber ich kann die inhaltliche Kritik nachvollziehen.
Es wirkt schon so ein bisschen so wie so eine Ersatz-Lisa jetzt, ne?
Ja. Wer weiß, ob die sich da irgendwann mal so doppeln oder also beide zeitgleich davor kommen.
Lisa ist ja immer noch im Vorspann. Also sie scheint ja nicht auf endgültig raus zu sein, weil sonst hätte man sie wohl nicht in den Vorspann genommen, wenn sie nur in der ersten Folge mitspielt von der neuen Staffel. Aber wer weiß, wann sie wiederkommt oder ob oder wie.
Mal schauen. Und
dann haben wir natürlich das Problem, ist denn noch ein Zimmer frei?
Vermutlich nicht. Vermutlich ist dann alles voll. Ich bin ja sehr gespannt auf deinen Dahlmann aus einem sehr einfachen Grund. Ich habe keinen.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ja. Ich habe in dieser Folge nichts, was mir aufgefallen ist, was so, also ich habe auch überlegt, ob man was von Christian nimmt, weil da gab es eine Szene, die mir nicht behagt hatte, wo ich so ein bisschen dachte, ah, das oder vielleicht auch so sein Verhalten, dass er wieder den Job über das Privatleben stellt, das was, glaube ich. Aber es gab jetzt, also Johannes fand ich, Johannes hätte man nehmen können mit diesem, ja, da musste ich ja dann Marlene drum kümmern, also das ist halt klar, ist die Aufgabe der Frau, aber es hat mir alles, es steckte in keiner so eine Bullsartigkeit oder Dummheit, die so durchtragen, weil ich dachte, der bietet sich jetzt an, deswegen würde ich es in dieser Folge freilassen.
Okay, ja, also ich stimme dir zu, ich hatte erst auch keinen. Und dann habe ich nochmal so überlegt, wer hat sozusagen ein schlechtes Gefühl in mir ausgelöst. Und das war dann wirklich, Christian, was wir vorhin schon so ein bisschen besprochen haben. Er wird von seiner Frau schon darauf hingewiesen, dass er auf dem gemeinsamen Hotelausflug jetzt endlich mal runterkommen und die Zeit mit ihr genießen soll. Und dennoch muss er unbedingt die Probleme von dieser anderen Familie lösen und geht dann sogar noch dem Sohn hinterher vors Hotel und spricht ihn an, obwohl er nicht mal der behandelnde Arzt ist in dem Fall, hat nur Dieter einmal eine Salbe verschrieben und denkt jetzt, er muss da irgendwie sich konstant in deren Angelegenheiten einmischen. Aber meine Lieblings-Dahlmanns sind ja eigentlich auch eher die, wo man in einem Nebensatz irgendwas überhört und dann sagt, hä, was hat er gerade gesagt?
Ja.
Und das ist eigentlich hier in der Folge wirklich nicht so. Also habe ich auch keinen gefunden. Und deswegen ist das sozusagen der Alibi-Christian, der immer den Dahlmann kriegt, wenn ich keinen habe.
Jetzt kommt, ja. Vielleicht wäre es fast wirklich noch am ehesten der Satz gewesen, aber er war ja, also der ungewöhnlichste Satz war ja wirklich der Satz, du hattest mir versprochen, dass du heute nicht duscht, aber es ist nicht Dahlmann-fähig so richtig.
Ja, also das erste Mal kein Dahlmann von Konsti seit Folge 10 der ersten Staffel.
Ah, ich hatte schon mal keinen.
Okay, ja, lustig. Und in den ersten beiden auch. Da habe ich ja in der zweiten Folge erst angefangen, Dahlmanns zu vergeben. Aber naja. Und in meinem persönlichen Ranking steigt Christian Kleist auf 5 Dahlmanns.
Mit stark in Führung vor Lisa Kleist, Erwin Baum und Verena Klein
im Herz und Johannes. Ja, bei mir ist es relativ ausgeglichen alles. Bei dir ist es stufenhaft damit. Christian, Johannes und Verena, Marlene. Ja. Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist, wo Christian die nächste Chance hat, einen Dahlmann zu gewinnen, heißt Bittere Wahrheit. Und ich lese vor, worum es geht. Das Familien... da ist es wieder, Familien... Familienleben läuft dank Julias Unterstützung fast perfekt. Lediglich Inge bringt Julia großes Misstrauen entgegen. Sie fühlt sich von Johannes vernachlässigt und ist eifersüchtig auf seine Enkelin. Da kommt ihr der attraktive Hotelbesitzer Martin.
Oh, hast du den Text jetzt? Deswegen hast du Pause angekündigt. Ich lese es ja nur vor. Alles selbst geschrieben.
Da kommt der attraktive Hotelbesitzer Martin, vielleicht ja wieder gespielt von Marco Witthoff, gerade recht, der ihr einen großen Auftrag für ihre Blaudruckerei erteilt und ganz nebenbei auch noch ein Auge auf sie geworfen hat. Das finde ich ja eklig, wenn jemand ein Auge auf mich wirft.
Ja, das klingt nicht schön, das stimmt.
Also, 2, 3 Gedanken zu diesem Vorausblick. Sie fühlt sich, oder X fühlt sich von Y vernachlässigt, habe ich das Gefühl, habe ich in den letzten Wochen öfter vorgelesen.
Ja.
Und interessant, dass der Johannes-Inge-Konflikt zurückzukommen scheint.
Ja, genau. Ich dachte, wir haben jetzt Ruhe in der Staffel davon, aber ja, anscheinend nicht.
Nee, wenn eine Enkelin kommt, dann gibt es erst noch wieder Eifersucht. Hm. Wir sind dann bei Staffel 3, Folge 5 schon. Also wir kommen gut voran.
Schon, ja, das stimmt.
Können uns schon mal überlegen, was wir nach Familie Dr. Nein, erstmal sind wir hier noch eine Weile beschäftigt und werden uns dann in 7 Tagen wiedersehen. Genießt die Herbstsonne, sage ich jetzt einfach mal so, in die Zukunft gerichtet. Und ja, beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich nicht wieder zusammensitzen. Man weiß zwar nie, wie sich so ein Besuch gestaltet. Vielleicht ergibt sich dann spontan noch eine Lücke. Aber wahrscheinlich werden wir dann wieder über Zoom zusammensitzen. Aber hat mich gefreut, mal wieder hier nicht gemeinsam auch aufzunehmen. Das ist dann doch immer noch mal was anderes.
Vielleicht adoptierst du mich ja bis zur nächsten Folge. Es gibt einen Familienzuwachs und dann bin ich die ganze Zeit
hier. Ich zahle deine Schulden.
Ja, ganz genau. Und ich gehe mit dem herrlichen Berner Sender.
Genau. Alles klar, in diesem Sinne...
alles Gute, bis nächste Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir freuen uns auf die nächste Folge.